Schön, dass du wieder bei unserem heutigen gedanklichen Tauchgang dabei bist. Stell dir mal vor, eine richtig mächtige, fest etablierte Regierung steht plötzlich vor dem absoluten Albtraum.
Also dem ultimativen PR-Desaster.
Exakt. Etwas ist passiert, das einfach ihre komplette Legitimität, ihre ganze Autorität in Frage stellt. Und wie reagiert der Krisenstab?
Wahrscheinlich mit ganz viel Geld und Vertuschung.
Richtig. Ein Koffer voller Geld, bestochene Sicherheitskräfte und eine hochgradig koordinierte Fake-News-Kampagne. Alles nur, um die Wahrheit buchstäblich unter die Erde zu bringen. Klingt eigentlich nach einem Politikskandal aus unseren heutigen Nachrichten, oder?
Ist es aber nicht. Diese Szene ist über 2000 Jahre alt. Ja. Und das Verrückte ist, sie ist das Herzstück eines Textes, den wir im Alltag oft in einem völlig anderen, viel harmloseren Kontext abspeichern. Wir sprechen nämlich über das 28. Kapitel des Matthäusevangeliums.
Genau, die berühmte Geschichte vom leeren Grab und der Auferstehung.
Ja.
Und bevor du jetzt als Zuhörer abschaltest und denkst, oh nein, ein trockenes Theologieseminar, warte kurz. Die Quelle, in die wir heute für dich eintauchen, nimmt diesen antiken Text und zerschlägt diese verstaubte, fromme Kirchenvitrine in tausend Stücke.
Absolut, wir schauen da ganz anders drauf.
Wir betrachten das heute nämlich nicht aus der Perspektive eines Pfarrers am Sonntagmorgen, sondern durch die analytische Brille des Philosophen Jürgen Habermas. Es geht um eine hochgradig spannende, textnahe Analyse.
Was diesen Ansatz halt so unglaublich wertvoll macht, ist der Wechsel der Arena. Wir verlassen quasi den geschlossenen Raum der Gläubigen.
Wir gehen in die weltliche Analyse.
Ganz genau. Wir betreten das Feld der modernen Gesellschaftskritik und fragen uns ganz nüchtern, wie funktioniert so ein alter Text, wenn man ihn einfach mal auf seine sozialen und machtpolitischen Mechanismen hin abklopft?
Und das ist unsere Mission für heute. Wir wollen herausfinden, was uns ein über 2000 Jahre altes Dokument über Fake News, institutionelle Macht und die Grenzen unserer modernen, säkularen Sprache beibringen kann.
Ein richtiges Mammutprogramm.
Oh ja. Also springen wir direkt rein in diese antike Krisensituation. Der Text beginnt am Morgen nach dem Sabbat. Maria aus Magdala und die andere Maria gehen zum Grab. Und dann passiert etwas, das, naja, alle physikalischen und politischen Gesetzmäßigkeiten komplett sprengt.
Ein massiver Eingriff von außen.
Ja, ein gewaltiges Erdbeben. Ein Engel steigt herab, wälzt den unfassbar schweren Stein, der das Grab verschließt, einfach weg und setzt sich triumphierend darauf.
Und wir dürfen dabei auf keinen Fall die Wächter vergessen, die dort postiert waren.
Die armen Kerle, ja.
Naja, das waren ja keine einfachen Nachtwächter mit Taschenlampe. Das war bewaffnetes Personal, direkt aufgestellt von der politischen und religiösen Elite. Die sollten genau dieses Grab sichern. Das war das Symbol für militärische Ordnung und absolute staatliche Kontrolle.
Und der Text sagt, sie erschrecken so sehr vor dieser Erscheinung, dass sie wie tot umfallen?
Richtig. Sie sind buchstäblich gelähmt.
Also ein kompletter Systemabsturz der weltlichen Macht?
Die Frauen fliehen dann in einer wilden Mischung aus nackter Furcht und unfassbarer Freude. Das ist so die eine Seite der Medaille.
Aber das eigentliche Drama, und das arbeitet unsere Quelle so faszinierend heraus, passiert bei den Wächtern, als sie aus dieser Schockstarre aufwachen. Sie rennen nämlich nicht einfach weg, sondern direkt in die Stadt zu den führenden Priestern. Also direkt zur religiösen und politischen Obrigkeit.
Und die rufen sofort einen Krisenstab mit den Ältesten zusammen?
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Das liest sich ja wie das absolute Playbook eines modernen PR-Skandals. Die Institution sieht ihre Deutungshoheit gefährdet und greift sofort, ohne zu zögern, zur Desinformation.
Das Faszinierende hierbei ist, dass ihre Reaktion auf ein Ereignis, das eigentlich ihr gesamtes Weltbild sprengen müsste, reine berechnende Machtpolitik ist.
Sie greifen extrem tief in die Tasche, oder?
Oh ja. Sie bestechen die Soldaten mit einer massiven Summe Geld, damit diese eine ganz bestimmte Geschichte verbreiten. Die Jünger sind nachts gekommen und haben den Leichnam gestohlen, während wir geschlafen haben.
Was ja eigentlich ein Geständnis für extremen Fusch im Dienst ist.
Eben. Und deshalb versprechen sie den Soldaten sogar politische Deckung beim römischen Statthalter Pilatus, falls die Sache auffliegt und sie wegen Einschlafens im Dienst bestraft werden sollen.
Wahnsinn.
Wenn wir uns ansehen, wie Macht in der Antike, aber eben auch heute funktioniert, sehen wir hier einen meisterhaften Mechanismus. Matthäus 28 ist eben kein klinischer, neutraler, historischer Bericht. Der Text entlarvt vielmehr, wie Herrschaft fast immer an der Kontrolle von Narrativen arbeitet.
Wer die Geschichte kontrolliert, kontrolliert die Gesellschaft.
Genau. Die Obrigkeit hier sieht ihre Deutungshoheit akut gefährdet. Die Auferstehung wird in diesem Text nämlich als göttliche Gegenentscheidung zur menschlichen Logik von Gewalt und Schande dargestellt.
Also war das Kreuz vorher sozusagen das ultimative Machtinstrument?
Richtig. Das war nicht einfach nur eine Hinrichtung, das war eine öffentliche Demütigung. Die Herrschenden haben damit gesagt, seht her, so endet jeder, der unser System in Frage stellt.
Eine totale Machtdemonstration?
Ja. Und das leere Grab dreht das komplett um. Es ist ein Eingreifen, das sagt, diese gewaltbasierte Realität hat eben nicht das letzte Wort.
Das ist ein unglaublicher Kontrast. Auf der einen Seite die Institution, die krampfhaft versucht, mit Geld und Lügen ein perfektes, geschlossenes Narrativ aufrechtzuerhalten. Eine wasserdichte Illusion von Kontrolle.
Und auf der anderen Seite die Anhänger Jesu.
Genau. Und wie reagiert diese junge Bewegung um Jesus darauf? Das führt uns zur nächsten Szene und die finde ich psychologisch fast noch spannender. Wir wechseln den Schauplatz nach Galiläa auf einen Berg.
Dorthin, wo Jesus die verbliebenen 11 Jünger hinbestellt hat.
Ja, die 11 gehen also auf diesen Berg. Als sie Jesus sehen, fallen sie nieder. Ein Moment der absoluten Ehrerbietung. Und Jesus spricht diesen gigantischen, universalen Auftrag aus. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker.
Ein gewaltiger Satz.
Das ist praktisch der Gründungsmythos einer Weltreligion, aber, und das hebt unsere Quelle ganz explizit hervor, mitten in diesem triumphalen Moment steht ein total unscheinbarer, fast irritierender Halbsatz im Text.
Einige aber zweifelten.
Ja. Moment mal, da muss ich wirklich kritisch einhaken. Wenn ich eine neue Weltreligion gründen will oder eine globale Bewegung, dann schreibe ich doch auf keinen Fall in mein heiliges Buch, dass meine Gründungsväter im absolut entscheidenden Moment gezweifelt haben.
Aus Marketing-Sicht ein Albtraum.
Ist das nicht ein gewaltiger Fehler im Marketing? Das untergräbt doch die eigene Autorität völlig?
Wenn wir das in einen größeren Zusammenhang einordnen, dann ist das eine unglaubliche Steilvorlage. Aus moderner PR-Perspektive wäre das ein Desaster, klar. Aber die Quelle zeigt ganz deutlich auf, dass der Text den Menschen eben ganz bewusst nicht idealisiert.
Aha.
Denk mal an antike Kulte oder elitäre philosophische Zirkel der damaligen Zeit. Da ging es immer um Perfektion, um makellose Reinheit.
Also nur die Allerbesten durften überhaupt rein.
Genau, eine Art spirituelle Leistungsgesellschaft. Und Matthäus 28 bricht radikal damit. Er präsentiert keine fehlerfreien Übermenschen, er akzeptiert Angst, Lähmung und eben auch diesen tiefen Zweifel als völlig normalen Teil des Menschseins.
Das heißt, dass ausgerechnet diese zweifelnden Jünger, die ja vorher alle weggelaufen sind, jetzt beauftragt werden, ist eine bewusste Entscheidung.
Es spricht radikal gegen jeden Perfektionismus oder elitäre sakrale Zirkel. Legitimität entsteht hier durch Berufung, durch ständiges Lernen und durch die Praxis. Nicht durch irgendeine makellose Reinheit.
Das musst du mir mal auf heute übertragen. Auf Social Media kuratieren wir ununterbrochen unsere perfekten Identitäten. Wir verstecken jeden Zweifel. Und dieser alte Text sagt im Grunde, wahre Legitimität entsteht nur dort, wo man die Fehlerhaftigkeit integriert. Wahrhaftigkeit schlägt Perfektion.
Ein sehr starker Gedanke, ja?
Und hier wird es für uns wirklich interessant. Wir haben jetzt einen Text, der institutionelle Lügen kritisiert und universale Solidarität fordert. Das klingt für uns heute alles super wertvoll.
Aber es ist eben in einer sehr religiösen Sprache verpackt.
Genau. Wie liest man das heute, wenn man überhaupt nicht religiös ist? Die Quelle nutzt dafür die Methode von Jürgen Habermas, um religiöse Inhalte in eine sogenannte öffentliche Vernunft zu übersetzen.
Habermas fragt sich ja, wie können gläubige und säkulare Bürger überhaupt vernünftig miteinander debattieren, ohne sich gegenseitig auszuschließen?
Stell dir das mal so vor, du übersetzt ein extrem tiefes, emotionales Gedicht in eine nüchterne Betriebsanleitung. Du willst unbedingt den Kern behalten, ohne emotional oder mystisch zu werden. Was genau schaffen wir, in unsere heutige säkulare Sprache hinüberzuretten?
Laut unserer Quelle lässt sich da erstaunlich viel übersetzen. Erstens die absolute Pflicht zur Wahrheitlichkeit und die Kritik an institutionellen Lügen.
Die Bestechung der Wächter, klar.
Richtig. Das ist eine universelle Kritik an Desinformation. Zweitens lässt sich die unantastbare Menschenwürde übersetzen. Der Wert des Menschen hängt eben nicht von staatlicher Macht ab.
Klingt nach modernen Menschenrechten.
Absolut. Und drittens die Idee, dass echte Gemeinschaft auf Lernprozessen basiert und eben nicht auf reinen Machtstrategien. Solidarität und Offenheit.
Das klingt alles extrem kompatibel mit unserer modernen Welt. Aber das wirft bei mir eine riesige Frage auf. Wenn das alles so perfekt in unsere säkulare Betriebsanleitung passt, wozu brauchen wir dann die Religion überhaupt noch?
Das wirft in der Tat eine ganz wichtige Frage auf. Und Habermas selbst ist sich dieses Problems total bewusst. Die Quelle macht hier ganz klar, es gibt bei solchen religiösen Texten einen sogenannten Bedeutungsüberschuss.
Ein Bedeutungsüberschuss? Was heißt das genau?
Es gibt Dinge in diesem Text, die sperren sich einfach gegen diese nüchterne Übersetzung. Das reale Handeln Gottes, die Tatsache, dass da wirklich ein Engel herabsteigt, die kosmische Vollmacht, die Jesus beansprucht, das lässt sich nicht einfach in allgemeine Ethik oder Humanismus weichspülen.
Weil es eben keine Metaphern sind, sondern in der Logik des Textes harte Fakten.
Richtig. Wenn man versucht, das alles restlos wegzuerklären, dann wird aus einer Übersetzung ganz schnell eine Verdrängung. Der Text behält einen Stachel, der sich unserer rein rationalen Vernunft entzieht.
Wir können also unglaublich viel lernen, aber wir können den religiösen Kern nicht einfach absaugen, ohne den Text irgendwie zu zerstören.
Genau. Und deshalb geht die Quelle noch einen spannenden Schritt weiter und hält diesem Kapitel einen philosophischen Spiegel vor, einen sogenannten diskursiven Synkretismus.
Okay, also man vergleicht den Text mit anderen Weltanschauungen. Die Quelle nimmt da die antike Stoa, den Buddhismus, den Islam und die modernen Menschenrechte.
Mhm.
Also was bedeutet das alles? Sind das am Ende nicht alles nur verschiedene Wege auf exakt denselben Berg? Stoiker sprechen von der Weltbürgerschaft, moderne Staaten sprechen von Menschenrechte. Ist das nicht exakt das, was Jesus da auf dem Berg sagt, nur eben in einem anderen Gewand?
Es ist verführerisch, das so zu sehen, aber unsere Quelle widerspricht da sanft und extrem präzise.
Okay, warum?
Es gibt Anknüpfungspunkte, ja. Die Überwindung der Angst im Buddhismus oder die Idee der universalen Gemeinschaft bei der Stoa. Aber fundamentale Unterschiede bleiben bestehen.
Wo verläuft da die Grenze?
Die christliche Idee in diesem Text basiert eben nicht nur auf einer abstrakten Naturvernunft wie bei der Stoa. Und auch nicht auf dem Aufgehen in einer Unpersönlichkeit, wie es oft im Buddhismus das Ziel ist.
Sondern?
Sondern auf einem handelnden Gott und einer ganz konkreten geschichtlichen Sendung. Der Text ist mehr als nur ein Menschenrechtsprogramm. Er verlangt nach dem Eingreifen Gottes in die Geschichte.
Verstehe. Wenn wir also alles gleich machen, verlieren wir genau die Ecken und Kanten, die diese Philosophien eigentlich ausmachen.
Absolut. Der Text weigert sich einfach, komplett assimiliert zu werden.
Was für ein intensiver, gedanklicher Ritt. Lass uns die wichtigsten Dinge für den Zuhörer noch einmal zusammenfassen. Wir haben heute einen Text seziert, der mit Fake News am Grab beginnt und mit einer weltweiten Sendung endet. Ein Text, der Macht extrem kritisiert und institutionelle Verhärtung ablehnt.
Und der den furchtsamen, zweifelnden Menschen trotzdem oder gerade deshalb in die Verantwortung ruft.
Warum betrifft dich das heute? Naja, in einer Welt, die gefühlt aus Desinformation und konkurrierenden Narrativen besteht, fordert uns diese Analyse heraus. Wie bilden wir Gemeinschaft? Durch glaubwürdige Praxis und gemeinsames Lernen oder durch Vertuschung und Manipulation?
Eine sehr aktuelle Herausforderung.
Absolut. Und bevor wir uns für heute verabschieden, habe ich noch einen provokativen Schlussgedanken für dich zum Weitergrübeln. Etwas, das bisher noch gar nicht fiel.
Da bin ich gespannt.
Wir haben heute gelernt, dass religiöse Texte einen Bedeutungsüberschuss haben, der sich nicht in säkuläre, vernünftige Sprache übersetzen lässt. Aber überleg mal, haben unsere modernen, ach so rationalen Ideologien und wissenschaftlichen Narrative vielleicht insgeheim ihren ganz eigenen religiösen Überschuss?
Spannender Gedanke.
Behandeln wir Begriffe wie den technischen Fortschritt oder den freien Markt nicht manchmal mit genau derselben unhinterfragbaren kosmischen Vollmacht, die Matthäus nur Gott zuschrieb? Denken wir nicht oft, der Markt wälzt den Stein schon irgendwie weg? Denk mal darüber nach.
Das ist wirklich etwas zum Nachdenken.
In diesem Sinne, vielen Dank, dass du heute wieder mit uns abgetaucht bist. Bis zum nächsten Mal.